Gemeindemitglied. Und ich will das auftun. Es geht nicht nur um dich als Gemeindemitglied, sondern ganz grundsätzlich um dich als Mensch. Es geht um dich als Person heute Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen zusammen einsteigen in die Kampagne «Fast eine perfekte Gemeinde», dass wir uns auf Entdeckungsreise machen. Was ist Gemeinde? Und was hat Gemeinde mit uns ganz persönlich als Menschen zu tun? Und wir werden in dieser Zeit den Mann begleiten, wo Jesus über ihn oder zu ihm Folgendes sagt: «Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.» Wir begleiten den Petrus auf dem Weg, wo Gott mit ihm geht, wie er Gemeinde gründet, wie der Petrus die Gemeinde bauen darf. Aber wir steigen heute Morgen noch ein paar Schritte früher ein. Ein paar Tage früher, bevor die Gemeinde an sich überhaupt in Existenz gerufen wird. Und zwar in dieser Zeit zwischen Auferstehung von Jesus und Himmelfahrt. Es sind die 40 Tage, wie es uns der Lukas beschreibt. Wir wissen nicht genau, wo dass wir werden sein heute Morgen. Die mitlesen wollen, schlagen wir auf. Johannes Kapitel 21, gerade ab dem Vers 1. Johannes Kapitel 21, ab dem ersten Vers. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz ans Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt: Wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wo befinden wir uns da in dieser Geschichte, die der Petrus erlebt? Ich habe es vorher schon gesagt, zeitlich sind wir irgendwann zwischen dem 1. und 40. Tag der Auferstehung. Sie haben sicher eine gewisse Zeit gebraucht, um dort hinzukommen, wo sie sind. Sie sind nämlich im See Genezareth oben. Wenn man das auf einer Karte anschaut, da unten ist Jerusalem, da war die Kreuzigung von Jesus, da war die Auferstehung von Jesus. Und dort werden sie 40 Tage nach der Auferstehung auch wieder sein für die Himmelfahrt. Und jetzt sind sie da oben, am See Genezareth oder See Tiberias, wie sie in diesem Text heisst. Und man fragt sich ja, warum? Alles andere spielt sich doch dort unten ab. Aber der Johannes sagt, sie sind im Moment dort oben. Das heisst, sie brauchen ein paar Tage dort raufzukommen, vielleicht eine Woche nach der Auferstehung, vielleicht auch 3, 4, 5 Wochen nach der Auferstehung. Irgendwo in diesem Zeitraum bewegen wir uns. Warum sind sie dort oben? Die Antwort ist ganz einfach. Jesus hat ihnen gesagt, sie sollen dort raufkommen. An dem Morgen, wo Maria zum Grab gegangen ist, weil sie Jesus wollte salben, findet sie ein leeres Grab. Und der Engel sagt zu ihr, nebst anderem, geh zu den Jüngern und sag, Jesus geht euch nach Galiläa voran. Wo sie heimgeht, um den Jüngern das zu sagen, erscheint ihnen Jesus und sagt nochmal genau das Gleiche. Sagt den Jüngern, sie sollen nach Galiläa gehen, respektive ich werde ihnen nach Galiläa vorausgehen. Also Jesus selber hat befohlen, sie sollen dort raufkommen. Und das ist übrigens der Ort, wo nachher auch der Schluss vom Matthäus-Evangelium passiert, wo ich Giacomo den Vers mitgegeben habe. Der bekannte Missionsauftrag, das passiert auf einem Berg, wir wissen nicht welchen, dort in Galiläa, wo er ihnen sagt, was ihr Auftrag ist. Wir wissen nicht, ob das zu dem Zeitpunkt von unserer Geschichte schon passiert ist. Ich vermute aufgrund der Handlung eher weniger. Die Jünger sind also da in Galiläa angekommen und sie warten darauf, dass Jesus sich ihnen wird zeigen. Die Jünger haben Jesus sicher schon zweimal gesehen. Wir lesen das auch im Johannes, dass bereits zweimal Jesus ihnen erschienen ist. Es sind nicht immer alle Jünger anwesend gewesen, aber es ist der Jüngerkreis als grosses Ganzes grundsätzlich gewesen. Einzelne Jünger haben Jesus zusätzlich noch dürfen sehen. Zum Beispiel der Petrus. Ist mir selber gar nicht so bewusst gewesen, aber wir lesen das zum Beispiel im Lukas-Evangelium, dass die Jünger sagen, er ist am Simon Petrus bereits erschienen. Das muss irgendwann am Ostermäntig gewesen sein. Leider berichtet uns der Lukas nicht genauer, was dann passiert ist. Wäre noch spannend im Hinblick auf diese Geschichte. Wir sind jetzt also da am See Genezareth. Die Jünger sind beieinander. Sie haben Jesus gefolgt, sind nach Galiläa gegangen. Und sie fragen sich, wann werden wir Jesus wieder sehen? Sie fragen sich, was will Jesus uns sagen? Was will er uns zeigen? Es sind nicht alle Jünger beieinander. Jetzt an dieser Stelle werden uns 7 genannt. Und spannend ist, dass der Petrus uns als Erster genannt wird. Das ist nicht außergewöhnlich, das passiert in den Evangelien eigentlich ständig, dass der Petrus an erster Stelle genannt wird. Es ist an dieser Stelle aber außergewöhnlich, weil mit dem wird die Identifikation, die Leitfigur bekannt gegeben. Der Petrus war immer der, der vorausgegangen ist, der Verantwortung übernommen hat für die Jünger. Aber wenn wir uns zurückerinnern, was in der Passionsnacht passiert ist, Jesus, der Petrus, der komplett versagt hat. Er hat Jesus verraten, er hat ihn verleugnet. 3-mal. Und trotzdem ist er immer noch der vorangeht. Er hat nicht einfach aufgegeben, hat den Bettel nicht einfach angeworfen und anscheinend wird er auch von seinen Kollegen, von den Jüngern nach wie vor, als der Leiter angenommen. Die Zeit, in der wir uns drin befinden, ist für alle Beteiligten sehr speziell. Allen voran für die Jünger. Für sie ist so die kritische Phase mit der Frage, was passiert jetzt? Die Person, die wir gemeint haben, das ist der Messias, er wird uns rausführen, er wird sein Königreich aufbauen, der ist gestorben, der ist gekreuzigt worden. Natürlich, sie haben dann unterdessen erleben als auferstandener Messias. Aber was passiert denn jetzt? Wie soll es weitergehen? Richtet er jetzt doch sein Königreich auf? Was ist unser Auftrag? Wie geht es weiter? Es ist eine kritische Phase mit vielen Fragen für sie. Und wenn man es rein menschlich betrachtet, ist es auch für Jesus eine kritische Phase. Jede Bewegung, die so eine Fahrt aufgenommen hat, wie die Bewegung da von Jesus, die droht einfach in sich zusammenzufallen, wenn die Identifikationsfigur verschwindet. Wenn sie stirbt, wie Jesus. Also für Jesus ist die grosse Frage, wie schaffe ich es, die Jünger beieinander zu behalten, dass die ganze Bewegung nicht einfach in sich zusammengeht nach diesen 3 Jahren? Also auch für ihn eigentlich eine kritische Phase. Da muss er etwas dagegen unternehmen. Und letztendlich, man hat es schon angetönt, ist auch für den Petrus eine kritische Phase. Für ihn ist die grosse Frage, wie wird Jesus mit dieser Verleugnung umgehen? Petrus hat ja sogar noch plagiert vor Jesus und gesagt, auch wenn alle sich an dir ärgern, auch wenn alle dich verlönt, ich nicht. Und Jesus hat nachher an Petrus vorausgesagt, und du, Petrus, wirst mich 3-mal verleugnen, bevor der Hahn gekräht hat. Und es ist tatsächlich so eingetroffen. Und jetzt ist für den Petrus die grosse Frage wahrscheinlich im Raum, wie wird Jesus damit umgehen? Hat er das überhaupt mitbekommen? Mein Jesus war nicht am gleichen Ort, aber er hat ja erkannt, dass es ein Messias ist. Was wird das für Konsequenzen für ihn, für seine Rolle in dieser Truppe haben? Also das Setting, wo wir uns aktuell drin befinden, ist von viel Unsicherheit geprägt. Es ist eine anstrengende, eine emotional herausfordernde Zeit, die alle Beteiligten erlebt haben. Eine verunsichernde Zeit. Wir kennen wahrscheinlich alle ganz ähnliche Situationen aus unserem Leben. Ähnlich im Sinn von herausfordernd, im Sinn von emotional hin und her werfend. Alles geht drunter und drüber. Situationen, wo wir vielleicht versagt haben, ähnlich wie der Petrus, wo, wenn wir in den Spiegel schauen, wir uns nicht mehr getrauen, in die Augen zu schauen, wo wir gewissen Leuten uns nicht mehr unter die Augen getrauen. Situationen, wo wir warten, wie die Jünger da, wo wir am Warten sind, wir warten auf irgendetwas. Falls du Jesus kennst, wartest du vielleicht genau wie die Jünger auf Jesus, auf eine Offenbarung, dass er sich dir zeigt und dir würde sagen, wie geht es weiter in dem hinein. Und wenn du Jesus nicht kennst oder nicht viel Wert auf ihn legst, wartest du vielleicht einfach grundsätzlich auf Veränderung, wartest darauf, dass sich die Situation zum Besseren wendet, dass vielleicht irgendjemand kommt und dir etwas sagt oder Rat gibt, dass du wieder weißt, wo geht mein Leben durch. Und genau in diese Situation hinein da kommt jetzt Jesus. Und er will dieser Unsicherheit, dem Vakuum entgegentreten. Es ist aber nicht Jesus, der den ersten Schritt macht, sondern es ist der Petrus, der aktiv wird. In seiner Leiterrolle geht er voran und entscheidet sich, etwas zu tun. Er sagt, ich gehe fischen. Und die Jünger sagen, ich komme mit, wir machen mit. Wer schon einige Predigten gehört hat, der weiß wahrscheinlich, dass das Ereignis oft dahingehend ausgeleitet wird, dass der Petrus und die Jünger Glauben und Hoffnung verloren haben. Sie kehren Jesus den Rücken zu, ihrem alten Job, sie gehen fischen. Ich glaube, wir tun den Jüngern Unrecht, wenn wir das so auslegen. Aus einem ganz einfachen Grund, oder aus drei einfachen Gründen. Erstens, die Jünger sind von Jesus nach Galiläa an See Genezareth beordert worden. Sie sind dort und haben gefolgt. Sie haben Jesus nicht den Rücken zugekehrt, sondern sie folgen ihm nach wie vor nachher. Und jetzt sind sie da und wissen nicht, was machen. Sie warten. Eine Zeit, die man irgendwie umbringen muss. Vier von diesen Jüngern sind aus Galiläa gestammt, die wir da gelesen haben. Und drei von ihnen waren früher Fischer. Also wäre doch das Naheliegendste, wenn sie nicht wissen, was machen, dass sie sagen, wir verdienen etwas für unseren Lebensunterhalt. Das Boot von Petrus seiner Familie existiert immer noch. Wir nehmen das, wir gehen fischen und verdienen etwas für den Lebensunterhalt von uns, von unserer Familie, solange wir nicht wissen, wie es weitergeht. Also ich glaube, dass die Jünger da gehen fischen, ist total in Ordnung. Das ist überhaupt nicht irgendwo negativ behaftet. Und was mich positiv überrascht, ist das Verhalten von Petrus. Dass er es nach wie vor ist, der den Lead übernimmt und sagt, ich gehe fischen, im Sinne von, wer will, darf mitkommen. Er übernimmt nach wie vor Leitung für die Gruppe, obwohl er seinen Job irgendwo durchgestrichen hat. Seine Position hat er durchgestrichen mit seinem Verhalten. Ich weiss nicht, ob ich persönlich, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, nach meinem Versagen noch genug Selbstvertrauen gehabt hätte, um dieser Gruppe irgendwo voranzugehen. Und ich glaube, wir können uns da von Petrus irgendwo ein Stück abschneiden, im Sinn von, er stellt sein Versagen nicht über alles. Manchmal können wir das beobachten, wenn Menschen stark versagt haben, von sich selber massiv enttäuscht sind, dass sie den Battle anrühren und sagen, ich ziehe mich zurück, ich habe total versagt, ich kann diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen. Aber gerade als Christen haben wir doch die Möglichkeit, aus der Kraft der Vergebung von Jesus weiterzumachen. Auch wenn Fehler passiert sind, ist nicht unser Leben einfach komplett durchgestrichen. Es fühlt sich manchmal so an. Und wir müssen da natürlich schon auch klar sagen, an dieser Stelle ist die Vergebung noch nicht passiert. Und trotzdem ist das das, was wir als Christen ja irgendwo damit rechnen dürfen, darauf hinschaffen. Die Begebenheit, die jetzt passiert, erinnert uns an ein Ereignis, das schon ganz am Anfang vom Johannesevangelium passiert ist. Der fantastische Fischfang, nachdem Jesus predigt hatte. Es ist Jesus, der plötzlich auftritt. Er sagt, wo das die Jünger fischen können, nach einer erfolglosen Nacht. Die Jünger kommen dieser Aufforderung nach und was passiert? Ein Wunder. Ein überreicher Fischfang. Und ich frage mich, ab welchem Zeitpunkt dass die Jünger die Parallelen zu dieser alten Geschichte, die 3 Jahre zurückliegt, ab wann sie Parallelen erkannt haben. meine, wie oft kommt das vor, dass erfahrene Berufsfischer eine ganze Nacht fischen, ohne etwas zu fangen? Ich weiss es nicht. Man müsste einen historischen Fischereiexperten fragen, wie oft das im See Genezareth der Fall war. Aber dass sie, ich weiss nicht, ob sie in diesen 3 Jahren mal gefischt haben. Wenn nicht, sind das 2 aufeinanderfolgende Fischfänge, wo sie einfach nichts fangen. Das ist schon irgendwo speziell. Wir wissen einfach nur, in dem Moment, wo die Netze voll sind, wo sie es nicht herausheben können, da begreift der Jünger, den Jesus am liebsten hatte, das ist der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, er begreift, der Mann, der da am Ufer steht, das ist Jesus, das ist unser Herr. Und er sagt zu Petrus, das ist unser Herr. Und was macht der Petrus? Er zieht das Obergewand an und kommt ins Wasser. Also er hat seine Impulsivität noch nicht verloren. Er hat nur noch ein Ziel, das ist Jesus. Ich will zu dem Jesus. Er kumpelt aus dem Boot raus, schwimmt oder wartet, das sind etwa 100 Meter gewesen, schwimmt zu seinem Herr. Und ich stelle mir so die Situationskomik da drin irgendwo vor. Der Petrus, der gesagt hat, wir gehen fischen. Und in dem Moment, wo er nur noch Jesus sieht, seine Kollegen sollen sich selber schauen, was sie mit diesen Fischen machen und dem Boot. Ich gehe jetzt zu Jesus, bringe dir Fisch und Boot ans Land. Und nachher, die Jünger kommen nachher, sie schaffen es, sie kommen klar mit dem Boot und dem Schiff. Und dann kommen sie an dem Ufer an und sehen, dass Jesus bereits ein Feuer vorbereitet hat, Fisch brätelt, Brot ist parat und Jesus lässt sie ein zum Morgen. Er sagt, bringt noch von diesen Fischen, die ihr gefangen habt. Und wie könnte es anders sein? Der Petrus ist der Erste, der zum Boot rennt und das Netz versucht, das Land zu ziehen. Sie ziehen das Land und sie sind so überrascht, 153 grosse Fische. Die Fische haben etwa so ausgesehen. Und ich habe mir mal überlegt, wie viele sind 153 Fische? Das sind so viele. Es sagt mir noch nicht mehr. Aber ich denke, ich zeige es euch mal, wie viele das 153 Fische sind. Aber es muss so außergewöhnlich gewesen sein, die 153 grossen Fische in dem Netz, dass sie es zählt haben und es festgehalten worden ist. Über all die Symboliken, die da rein interpretiert werden, kann man streiten. Ich halte nicht allzu viel davon. Und dann geniessen die Jünger ein Frühstück mit Jesus. Und wisst ihr was? Das ist der Moment, wo ich am liebsten dabei gewesen wäre in dieser Geschichte. Ich glaube, das muss ein wunderbarer Moment gewesen sein. Ich habe den Moment oder den Teil von dieser Geschichte überschrieben mit Jesus ist da. Einfach nur Jesus ist da. In dem Moment, wo sie mit Jesus zu Morgen essen, ist es nicht um den Frust von dieser Nacht gegangen. Es ist nicht um das Wunder gegangen. Vielleicht hat man noch kurz darüber geredet. Aber ich glaube, für die Jünger war eins zentral in dem Moment. Endlich haben sie Zeit mit ihrem Jesus. Jesus ist da. Auf das haben sie gewartet. Nach diesen vergangenen Tagen, vielleicht sogar Wochen, von der Unsicherheit. Jesus ist da. Nach dieser Nacht vom Frust. Jesus ist da. Jesus ist da und zeigt sich ihnen nach all dem langen Warten. Und jetzt, wo Jesus da ist, kommt es gut. Jesus greift in der momentanen Not ein. Ich weiss nicht, wie gross das die Not war, weil sie nichts gefangen haben in dieser Nacht, aber der Frust war sicher da. Und Jesus schenkt das Wunder und er schenkt ihm Überfluss. Er schenkt viel mehr, als sie brauchen. Und er schenkt ihnen Qualitätszeit mit sich selber. Und ich stelle mir vor, nach dieser harten Nacht, wie sie dort an dem Feuer hocken, und ist einfach ein Frieden da, weil Jesus da ist. Vielleicht habt ihr schon ähnliche Situationen erlebt. Wie oft gleicht unser Leben doch so einer fruchtlosen Nacht, wo wir umhergeschlagen werden, wo Frust da ist, wo Not da ist, Bedrängnis, Angst und plötzlich und die Erkenntnis, Jesus steht da und er wartet nur auf uns. Und man kommt in die Gemeinschaft, in die Gegenwart Jesus und erkennt, Jesus ist da und alles ist einfach gut. Plötzlich ist der Frieden da, der Überfluss da und das Leben ist in Ordnung, obwohl es vorher noch ganz anders ausgesehen hat. Amen. Jesus ist der, der so einen Frieden ins Leben hineinbringen kann. In den herausforderndsten Situationen des Lebens. Und kaum ist Jesus da, eine wunderbare, friedvolle Situation. Wie oft sind wir in der Finsternis unterwegs, da ist keine Frucht, sondern eher Furcht. Und dann ist das Ufer da, wo Jesus wartet. Und wir dürfen einfach mit ihm Zita. Jesus ist da. Und ich glaube, was für ein Frieden, dass das einem geben kann, das wissen nur Leute, die das mal erlebt haben. Und jetzt kommt nicht von ungefähr, dass Annemarie vor einem Halleluja gerufen hat. Ich glaube, wenn wir ihre Geschichte kennen, wie Jesus Frieden reingebracht hat, immer und immer wieder, dann kann man nur Halleluja rufen, gell? Jesus schenkt Frieden. Er schenkt Überfluss. Unsere Geschichte ist aber an dieser Stelle noch nicht fertig. Es geht weiter und ich glaube, jetzt kommt er so richtig um das, was es geht. Das, was wir rausschälen miteinander. Johannes 21, Verse 15 bis 19. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Nach dem Morgen nimmt Jesus den Petrus auf die Seite. Das sehen wir im Vers 20, dass sie anscheinend unterwegs sind, weg von den anderen Jüngern. Johannes, der auch noch hinten nachgelaufen ist. Und Jesus will mit dem Petrus jetzt das Thema besprechen und bereinigen, das zwischen ihnen steht. Und Jesus stellt die bekannte Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Die Anrede, Simon, Sohn des Johannes, hat Petrus seit 3 Jahren nicht mehr gehört von Jesus. 2 Geschichten redet Jesus den Petrus so an. Das letzte Mal vor etwa 3 Jahren, ganz am Anfang in Johannes 1,42, wo der Simon berufen wird, zum Jünger berufen wird. Da sagt Jesus zu ihm: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Und Kephas ist hebräisch und heißt Petrus und das wiederum bedeutet Fels. Wenn Jesus jetzt also erneut kommt und ihn als Simon, Sohn des Johannes, anspricht, spricht er ihn in seiner alten Identität an. Er stellt damit in Frage: Simon, wo ist der Fels? Es geht um einen Neubeginn. Es war damals ein Neubeginn für Petrus. Eine Berufung in die Jüngerschaft. Eine neue Identität, eine Aufgabe hat er in sein Leben gesprochen. Und auch das soll heute wieder passieren, allerdings mit einer sehr schmerzlichen Komponente. Petrus wird an das Versagen, an die Verleumdung erinnert. Liebst du mich mehr als die anderen hier? Das ist eine unerwartete Frage, vermute ich, für den Petrus. Vielleicht hat er Angst gehabt, dass Jesus mit Vorwürfen herkommt. Petrus, warum? Ich habe dich noch vorgewarnt. Wieso hast du mich verleugnet? Ich bin so enttäuscht von dir. Aber nicht, das macht Jesus nicht. Er kommt auch nicht mit irgendwelchen Bibelversen, wo er ihm um die Ohren herumhaut und ihm aufzeigt, was er für ein Versager ist, sondern er kommt mit einer Frage, mit einer liebevollen Frage. Eine Frage, die aber trotzdem nicht über das Versagen von Petrus hinwegtäuscht. Es ist eine Sache, die muss bereinigt werden. Jesus holt Petrus auf der Beziehungsebene ab. Auf einer persönlichen Ebene. Er stellt ihm eine Frage, die ihn ins Nachdenken bringt. Eine Frage, die am ganz zentralen Punkt ansetzt, in der Beziehung von uns zu Jesus, an der Liebe. Nur wer Jesus wirklich liebt, ist auch fähig, ihm zu dienen. Jesus erinnert mit dem als Gebot oder als Glaubensbekenntnis, Bekenntnis, wo Israel gegeben worden ist. 5. Mose 6, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Petrus, liebst du mich? Liebst du deinen Gott? Kleiner Exkurs. Man hat an dieser Stelle viel darüber diskutiert, über die unterschiedlichen Wörter für Liebe, die gebraucht werden. Habt ihr sicher auch schon mal gehört, auf der einen Seite das Wort Agape und auf der anderen das Wort Philia. Agape. Jesus hat bei den ersten zwei Mal, wo er fragt, liebst du mich, Petrus, das Wort Agapan gebraucht. Kommt von Agape. Das ist die Liebe, die man als die göttliche Liebe beschreiben könnte. Es ist die unbedingte Liebe, wo wir zum Beispiel aus 1. Korinther 13 kennen. Und es ist die Liebe, wo wir Menschen theologisch gesehen gar nicht fähig sind dazu, die uns überfordert. Und Jesus fragt, Petrus, liebst du mich mit dieser Agape-Liebe? Und der Petrus antwortet jeweils mit Philein, mit dieser Philia-Liebe. Das ist vielmehr oder eher die Liebe, die eine Beziehung zwischen Menschen kennzeichnet, eine Zuneigung, die Menschen zueinander haben. Und die Übersetzer versuchen, dieser Unterscheidung gerecht zu werden, zum Beispiel die NGÜ, indem sie Agapein mit Lieben übersetzen und Philein mit Liebhaben. Ist nur eine kleine Unterscheidung und trotzdem, man versucht sie irgendwie überzubringen. Auf der anderen Seite gibt es Theologen, die sagen, Leute, diese Wörter sind so synonym, das bringt nichts, das irgendwo zu unterscheiden. Ich glaube, es ist nicht falsch, wenn wir die Unterscheidung treffen, wir dürfen sie aber auch nicht überbewerten. Es hat einen gewissen Unterschied, aber interpretieren wir nicht zu viel drin. Warum? Wir sehen es an der Reaktion von Jesus, wie er reagiert, wo der Petrus sagt, er fragt, hast du mich gern, Agape-Liebe? Und er sagt, du weißt, dass ich dich gern habe. Philia-Liebe. Und Jesus akzeptiert die Antwort. Er nimmt sie an. Er sagt nicht, Petrus, das ist mir zu wenig, ich will Agape-Liebe. Sondern er sagt ihm, sorg für meine Lämmer. Stellt euch vor, was für den Petrus in diesem Auftrag gesteckt ist. Das ist Zuspruch von Vergebung und Neuberufung. Das ist Zuspruch, Petrus, ich gehe weiter einen Weg mit dir. Ich vergebe dir. Was für eine Last fällt von Petrus in diesem Moment ab? Petrus, ich baue weiterhin auf dich. Du bist weiterhin der Fels. Weid du meine Lämmer. Du sollst Gemeinde bauen. Er hat sicher noch nicht in diesem Ausmaß verstanden, aber emotional ist das bei ihm angekommen. Ich vergebe dir, wir gehen weiter miteinander. Vermutlich ist der Petrus dann erstaunt, oder Petrus, wo Jesus ein zweites Mal fragt, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Und das Mal geht es nicht mehr um den Vergleich mit den anderen, jetzt geht es nur noch um Petrus und Jesus. Liebst du mich? Und genau um das geht es. Es geht nicht darauf an, wie fest dass die anderen Jesus lieben. Es geht nur darum, wie fest dass du Jesus liebst. Und das will Jesus wissen, Petrus, liebst du mich? Oder Simon, liebst du mich? Und der Petrus antwortet wieder wie beim ersten Mal, ja, Herr, du weißt es. Und dann, Jesus ist noch nicht zufrieden und fragt das drittes Mal. Und das Mal wechselt Jesus eben auch auf das Philein, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Es ist klar, auf was Jesus raus will. Dreimal hat der Petrus ihn verleugnet. Und dreimal wird ihm jetzt die schwierige Frage gestellt. Es ist der Moment, wo bei Petrus etwas passiert. Wir lesen, dass er traurig geworden ist. Der Johannes sagt uns nicht genau, warum. Vielleicht wird er traurig, weil er in dem Moment endgültig begriffen hat, Jesus weiss tatsächlich um meine dreifache Verleugnung. Obwohl, das hätte er eigentlich vorher schon wissen können. Vielleicht wird er traurig, weil einfach der ganze Schmerz von dieser Nacht wieder so präsent wird, wie er Jesus verleugnet hat und das gar nicht wollte. Er hat ja etwas ganz anderes versprochen. Vielleicht fragt er sich, hat mir Jesus meine ersten zwei Antworten gar nicht abgenommen? Meint das gar nicht ernst? Auf jeden Fall, in dem Moment geht etwas zu Bruch beim Petrus. Man kann es Selbstgerechtigkeit nennen, man kann es Stolz nennen. Er steht mit diesen absolut leeren Händen vor Jesus. Er schnallt, ich kann dem Jesus nichts bieten. Was wollte ich auch sagen? Ich habe versagt. Und so sagt er, Jesus, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt aber auch, dass ich dich verleugnet habe. Du weißt, dass ich dich nicht verleugnen will, aber du kennst das Unvermögen, meine Schwachheit. Und das ist das, was er Jesus sagt. Und was tut Jesus? Er spricht ihm ein drittes Mal zu, weide meine Schafe. Dreimal spricht Jesus ihm Vergebung zu und den neuen Auftrag. Es war definitiv kein einfaches Gespräch für den Petrus, aber es war so wichtig für den Petrus, für all das, was nachher kommt, für seine Berufung, für den Bau der Gemeinde. Und wir erkennen darin, wie Jesus auch mit uns umgeht. Auch mit uns führt Jesus solche notwendige, heilsame Gespräche, weil wir ihm wichtig sind, genauso wie Petrus wichtig war. Wenn es heute darum geht, du bist gefragt, dann war das damals für den Petrus so gewesen. Er war gefragt gewesen. Und genauso schaut Jesus uns an. Wir sind gefragt, du bist gefragt. Und manches Gespräch, das er mit uns hat, ist nicht einfach. Warum? Weil er beim Namen nennt, was falsch gelaufen ist in unserem Leben. Aber er macht es trotzdem auf eine liebevolle Art, auf eine heilsame Art. Jesus begegnet uns niemals mit einer «Ach, ist schon gut» Mentalität. Jesus wischt es nicht einfach weg, was passiert ist und drückt beide Augen zu. Sondern er spricht es an. Er will uns unser Versagen aufzeigen, aber nicht um uns kaputt zu machen, sondern um uns aufzubauen. In eine neue Berufung hineinzuführen. Um uns den Wert zu geben, den wir haben. Er will uns Vergebung und Berufung zusprechen. Und am Beispiel von Petrus erkennen wir das, was die Bibel an x anderen Stellen bestätigt. Jesus liebt uns. Wir sind wertvoll für ihn. Du bist gefragt bei Jesus. Egal, ob du dir selber noch in die Augen schauen kannst, aufgrund von all dem, was du erlebt und gemacht hast, ob du dich als grösster Versager fühlst, grösser als der Petrus. Jesus steht genauso da und fragt dich, liebst du mich? Liebst du mich? Er will gerne wissen, ob er die Beziehung mit dir aufrechterhalten darf. Ob da eine Gemeinschaft vorhanden ist. Und wenn wir nachher den Abschnitt von Vers 19 fertig lesen, dann endet er mit den Worten, folge mir nach. Das ist die Konsequenz von dem Liebesbekenntnis, von dieser Vergebung, der Petrus darf Jesus weiter nachfolgen. Petrus, es ist alles bereinigt. Wir können weitergehen. Folg mir nachher. Und das ist die Aufforderung, die für jeden von uns gilt. Jesus fragt nach deiner Liebe für ihn und fordert dich auf, folg mir nachher. Als FG Altstädte sind wir überzeugt, dass das die wichtigste Botschaft ist, wo Menschen sollen hören können. Jesus fragt nach deiner Liebe für ihn. Und das impliziert Vergebung und Berufung. Er lässt jeden Menschen ein, ihm nachzufolgen. Und wir sind überzeugt, dass die Botschaft eine Botschaft ist, die Menschen in Altstädten und Umgebung hören müssen. Darum ist das, was wir zuoberst auf unsere Vision geschrieben haben, auf unser Leitbild, dass wir den Leuten die Möglichkeit geben, die Botschaft zu hören. Wie sie darauf reagieren, ist ihnen überlassen. Aber für das steht gemeint, sie will die Botschaft weitergeben. Das ist unsere Vision. Und so fängt unsere Kampagne rund um die fast perfekte Gemeinde, also mit Menschen an, mit Menschen, die nicht perfekt sind. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die nicht perfekt sind. Aus Menschen, die versagt haben. Aber es sind Menschen, die Gott vergeben will, seine Liebe offenbaren und ruft, folg mir nachher, wird Teil von dieser Gemeinde. Und ich bin gespannt darauf, in den nächsten Wochen zu entdecken, wie baut Gott Gemeinde. Was erlebt Petrus auf dem Weg? Wir dürfen einen Moment Zeit haben, wo wir uns Gedanken machen können, was ist mir wichtig geworden aus dem Text heraus? Gibt es etwas, das ich festhalten will, das ich noch vertiefen will? Und nachher dürfen wir einsteigen in eine Zeit vom Lobpreis und ich schließe einfach noch ab mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir für diese wunderbare Geschichte, wo wir dürfen sehen, wer du bist, ein Stück mehr kennen, wer du bist. Ich danke dir, dass du Gott bist, dass du der Erlöser bist, dass du der bist, der einfach in Frieden in so unangenehme Umstände, in schwierige, herausfordernde Situationen hineinbringen kann. Und danke, dass du uns nicht aufgibst, sondern uns immer wieder nach unserer Liebe für dich fragst und uns Vergebung und Berufung zusprichst. Und dass du uns einladest, dir nachzufolgen. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns einfach die Gedanken jetzt aufs Herz legst, die wichtig sind, dass du uns immer wieder reinnimmst in den Dialog mit dir, der manchmal schmerzhaft ist, der aber gleichzeitig so heilsam ist, weil du in die Vergebung führst und bereinigst, was nicht gut ist. Amen.